dass die Qualität von den Bildern von der Präsentation zu Hause genauso gut war, wie sie bei uns hier im Saal gewesen ist. Man hat es wirklich gut erkennen können, was die Kinder da gemalt haben. Eigentlich haben wir die Bilder, denke ich, fast ein bisschen zu kurz gesehen, um die verschiedenen Details, die da hineingemalt worden sind, auch wahrzunehmen, die Kreativität, die da zum Ausdruck gekommen ist. Und für mich wäre es auch interessant gewesen zu hören, wie die Kinder an diese Aufgabe herangegangen sind. Haben sie einfach darauf losgemalt, als sie das Thema hatten, oder haben sie hingesetzt und mal überlegt, wie könnte ich das umsetzen, die Aufgabe, die mir da gestellt worden ist. Aber ja, jetzt ist es so, vielleicht können wir das im Einzelnen bei einzelnen Kindern nochmal nachfragen, wie hast du das eigentlich gemacht? Wir haben es gerade gesehen, die Darstellungsformen, die können sich ändern. Die Verpackung von einer Sache, die kann sich ändern. Aber der Inhalt, der bleibt gleich. Jedenfalls, wenn es um die Sache des Evangeliums, wenn es um die Sache der frohen Botschaft geht. Nämlich die gute Nachricht, dass Gott sich erbarmt und in der Person von Jesus auf diese unsere Welt gekommen ist. Gott wären eigentlich alle Erscheinungsformen offen gestanden. In seiner Allmacht hätte er alle Macht gehabt, auch andere Erscheinungsformen für seinen Sohn sich auszudenken. Er hätte einen mit allen Wassern gewaschenen Herrscher auf diese Welt senden können, mit einem riesigen Feuerwerk, mit Kanonendonner, mit Paraden, mit Kunstnebel und was weiß ich, was noch alles, mit Trommelwirbel. Aber er hat es nicht getan, sondern er ist den Weg eines kleinen Kindes gegangen. Und ihr Lieben, das ist kein Zufall, sondern das ist Programm. Das ist ein Signal, eine Botschaft an uns Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, wird einer von uns. Vom ersten Atemzug an ist das so gewesen. Das Signal, die Botschaft ist, ich komme euch entgegen. Ich begebe mich auf eure Ebene. Ich erlebe und erleide, was auch ihr erlebt und was auch ihr erleidet. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich euch Menschen liebe. Weil ich euch Menschen liebe. Von Anfang an, schon immer. Und auch unabhängig davon, ob wir Menschen diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, ob wir die erwidern oder nicht, ob wir sie vielleicht seither nicht erwidert haben, aber jetzt vielleicht doch etwas sich anbahnt, um diese Liebe zu erwidern. Weil Gott, weil der lebendige Gott unter der verloren gegangenen Beziehung zu uns Menschen leidet, deshalb geht er diesen nie vorher dagewesenen Weg und offenbart sich uns Menschen. Er geht sozusagen in die Offensive, er kommt uns entgegen, soweit wie das irgendwie möglich ist. Und das hat rein gar nichts mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann zu tun, der uns da immer wieder auch einmal begegnet mit Rentier und Schlitten und was weiß ich, was alles. An Weihnachten erfüllen sich verschiedene Prophezeiungen. Die Verlässlichkeit von Gottes Wort und der Bibel bestätigen. 700 Jahre lang stand im Buch des Propheten Micha in Kapitel 5 die Zahl, oder 700 Jahre lang war im Propheten Micha vorausgesagt, dass der Herrscher in Bethlehem geboren werden wird. Wenn wir uns das mal auf uns übertragen, dann wäre das ähnlich, wie wenn 1320 jemand gesagt hätte und vorausgesagt hätte, dass Wilfried Kretschmann unser Ministerpräsident ist in diesen Tagen. Eigentlich unvorstellbar. Und gleichzeitig macht es uns so gewiss und so sicher, dass auf die Bibel Verlass ist. Es hat sich bestätigt. Die Advents- und Weihnachtszeit, das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft, die ist für uns da. Und sie ist wegen uns da. Sie will uns einstimmen auf diese wunderbare Botschaft, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Sie will uns einstimmen auf dieses einmalige und dieses rettende Ereignis, das sich in der Geburt von Jesus ereignet. Ich glaube, wir vergessen das viel zu oft. Menschen aus dem Alten Testament, die hätten sich diese Zeit, in der wir leben, sehnlichst gewünscht, dass sie die erleben dürfen. Man könnte sagen, das waren echte Adventisten, Menschen, die gewartet haben, die Erwartende gewesen sind. Und deshalb ist es ein besonderes Privileg, dass wir zu dieser Nach-Weihnachtsgeneration gehören dürfen. Und von daher sind wir schon beschenkt, ohne auch nur ein einziges Geschenk erhalten zu haben. Allein durch diese Tatsache, in dieser Zeit leben zu dürfen, wo das alles Wirklichkeit geworden ist, wo Gott sich offenbart und diese Welt kommt und den Retter sendet. Und tragischerweise müssen wir auch sagen, dass wir in der Gefahr stehen, dieses einmalige Ereignis mit so großer Tragweite an den Rand zu schieben und das Zentrale, das eigentlich an Weihnachten geschehen ist, dass wir das irgendwo aus dem Blick bekommen. Und das Drumherum, das sich an Weihnachten angesiedelt hat, dass das ins Zentrum kommt. Das wäre schade, wenn das so wäre. Und dieses Jahr kommt vielleicht noch die Angst und die Sorge um unsere Gesundheit und um den gewohnten Wohlstand dazu. Und das ist nicht unberechtigt. Natürlich machen wir uns in diesen Tagen Gedanken, wie wird alles weitergehen. Niemand weiß das, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. In unserem persönlichen Umfeld wissen wir es nicht, in der Gemeinde wissen wir es nicht und was unser Land anbelangt auch nicht. Eigentlich die ganze Welt betrifft das. Aber ihr Lieben, die wir heute Morgen hier sind und ihr Lieben alle, die ihr zu Hause zuschaut, ob jetzt direkt oder vielleicht auch zeitversetzt. Weihnachten ist eingerahmt von dieser wunderbaren Zusage. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Zacharias, Elisabeth, Josef, Maria, die Hirten, allen wird das persönlich zugesprochen. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Eine neue Zeit bricht an. Das Reich Gottes kommt. Jesus, der Retter, kommt in diese Welt. Es wird Licht, seid getrost. Ich habe die Welt, in der ihr berechtigterweise Angst habt, überwunden. Das sagt Jesus und das gilt. Und das gilt auch uns, gerade heute Morgen am vierten Advent. Und das gilt nicht nur für die Zeit, wo wir hier im Gottesdienst sind, sondern das gilt darüber hinaus für die nächste Zeit. Gerade dann, wenn die Furcht hochkriechen möchte, dass wir uns erinnern, nein, wir sind in der Hand des lebendigen Gottes und deshalb gilt das auch uns. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Sicher haben wir das oft gehört wie Jingle Bells, das wir beim Einkaufen in den vergangenen Jahren auch gehört haben, dieses Mal, weil wir nicht so einkaufen können, vielleicht ein bisschen weniger. Und vielleicht geht uns das links rein und rechts raus. Aber fürchtet euch nicht, das gilt. Wenn ich als Wolfgang Wenninger euch das heute Morgen zurufe, dann hat das eigentlich wenig Bedeutung, weil mir die Kompetenz dafür fehlt. Was ist das, wenn ich euch etwas sage? Aber der, von dem diese Worte stammen, der hat Kompetenz, der hat Kraft und deshalb gilt das auch. Es hat Bedeutung und vor allem, es trägt. Und das ist wunderbar. Lasst uns deshalb Weihnachten 2020 in seiner wahren Bedeutung wieder ganz neu entdecken und mit Ohr und mit Herz hören, damit wir von dieser alten und dennoch wunderbaren Botschaft ganz neu ergriffen werden. Vielleicht kann die momentane Situation ja auch dazu beitragen, dass wir weniger Störgeräusche von außen haben und uns mehr uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Ich komme zurück auf die Präsentation von den Kindern. In der Szene 1, da stellt der kleine Max die Frage: Papa, wer hat eigentlich die Krone auf? Und dann tauchen diese weltlichen Kronenträger und andere Mächtige in der damaligen Zeit auf. Herrscher, für eine begrenzte Zeit sind sie nur gewesen. Und ab Szene 5, da wechseln dann plötzlich die Personen. Und nicht nur die Personen, sondern auch die Charaktereigenschaften der Beteiligten, die ändern sich. Und auch die Orte sind eigentlich ganz, ganz andere. Statt Palast sind wir plötzlich in der Werkstatt von Josef. Statt dem Tempel sind wir in einem ganz einfachen Wohnhaus. Der Stall und die Schafweide kommen dazu. Josef, Maria, Elisabeth und die Hirten, die sind ganz anders als die Kronenträger, die wir vorher in der Präsentation gesehen haben. Aber ihr Lieben, sie tragen auch etwas. Sie tragen auch etwas. Sie tragen eine besondere Fähigkeit in sich, die wir übrigens auch alle in uns tragen. Wisst ihr, was diese besondere Fähigkeit ist, die wir Menschen alle in uns haben? Es ist die Fähigkeit zu vertrauen. Es ist die Fähigkeit, etwas zu glauben, sich auf etwas einzulassen. Das ist eine Fähigkeit, die Gott in der Schöpfung in uns hineingelegt hat. Bei manchen Menschen ist die mehr ausgeprägt, bei anderen vielleicht etwas weniger. Aber wenn wir uns ein bisschen an unseren Alltag erinnern, dann sind wir ständig Menschen, die anderen ihr Vertrauen schenken. Wir vertrauen dem Arzt, wir vertrauen dem Piloten, wir vertrauen dem Straßenbahnführer, wir vertrauen dem Apotheker, dass er uns die richtigen Medikamente gibt. Und das könnte man fortsetzen. Wir schenken ständig irgendwelchen Menschen, zu denen wir vielleicht gar keine besondere Beziehung haben, unser Vertrauen. Und das ist uns irgendwie ganz selbstverständlich. Wenn es um Gott geht, wenn es um Jesus geht, da sind manche Menschen zurückhaltender. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, sondern dass wir diese angeborene Fähigkeit zu vertrauen, dass wir die auch zum Tragen kommen lassen. Wenn die Bibel von Vertrauen spricht, dann meint sie kein oberflächliches Wunschvertrauen, wie das vielleicht gerade auch in diesen Tagen da ist. Ich glaube, dass die Ansteckungsgefahr heruntergeht und dass die Zinsen vielleicht steigen. Das ist ein Wunschvertrauen. Wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Aber um diese Art von Vertrauen geht es nicht, sondern da geht es um ein Vertrauen, das meint, ich mache mich an jemanden, ich mache mich bei Gott, ich mache mich bei Jesus und bei seinem Wort fest. Und ich mache mich nicht nur fest, sondern ich komme dem auch nach, ich lasse dem Taten folgen. Das haben übrigens Josef, Maria und die Hirten getan. Jeder auf seine Weise, aber doch alle in der gleichen Art und Weise, nämlich dass sie Vertrauen gefasst haben und dass sie dem auch Folge geleistet haben. Sie haben diese beiden Dinge zusammengebracht, Glaube und dass dieser Glaube dann auch Füße bekommen hat und sich auf den Weg gemacht hat. Der Engel Gabriel, der sagt zu Maria im Lukas-Evangelium, im Kapitel 1 steht das: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria vertraut dem, was der Engel gesagt hat, und sie nimmt es an. Und ihr wisst wahrscheinlich, was sie darauf geantwortet hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie leistet dem Folge, sie lässt sich auf das ein. Das ist wunderbar. Glaube, der sich nicht darauf einlässt und dann auch in die Tat umgesetzt wird, der bleibt klein. Und das ist eigentlich nicht so gedacht, sondern das ist gedacht, dass Glaube sich dann fortsetzt und dass er aktiv wird. Die Hirten, die hören die Botschaft und sie vertrauen dem, was die Engel gesagt haben, und ihr erahnt es, sie machen sich auf, und wir haben es auch gesehen, sie kommen in den Stall, um Jesus anzubeten. Lasst uns gehen und nachsehen, ob das stimmt, was wir da gerade gehört und gesehen haben. Die Weisen aus dem Morgenland, die hören nicht einmal einen Engel. Ihnen genügt eine ungewöhnliche Konstellation von den Sternen. Und sie machen sich auf. Als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir das deutlich geworden, was für ein Vertrauen, dass diese Männer gehabt haben. Und was für ein, ja, ich nenne es mal neugieriger Forschergehorsam da die Folge gewesen ist. Sie hätten auch sagen können, okay, das ist ungewöhnlich, haben wir so noch nie gesehen. Aber nein, sie machen sich auf, sie vertrauen dem, was sie da gesehen haben. Ich kann mir gut vorstellen, als die dann letztendlich in Bethlehem angelangt sind, dass sie lange Gesichter gemacht haben, statt dem königlichen Prunk, den sie vermutlich erwartet haben, zu Recht natürlich auch, haben sie die ärmliche oder vielleicht noch besser die erbärmliche Lage erfasst und sind sich bewusst geworden, irgendwas passt nicht zu unseren Vorstellungen. Und trotzdem haben sie ihre Geschenke abgegeben, sie haben Jesus angebetet. Wir merken schnell, Jesus passt nicht in die klassische Vorstellung eines Königs. Er passt nicht in die klassische Königsrolle, die wir so haben. Kein Palast, kein Besitz hatte er nicht. Keine Krone, nichts dergleichen. Ja, wer hat eigentlich jetzt die Krone auf? Mit dieser Frage sind die Kinder eingestiegen und mit dieser Frage bin ich auch eingestiegen. Sind es in unseren Tagen die angesagten Stars, die wir im Fernsehen oder in den Zeitungen oder so irgendwo, denen wir begegnen können? Sind es die Politiker in diesen Tagen, die stark auftreten, die versuchen, keine Unsicherheit aufkommen zu lassen? Sind es die Virologen, von denen wir lange überhaupt nicht gewusst haben, dass dies überhaupt gibt? Sind das die Stars in diesen Tagen? Ist es die ersehnte Impfung, wo wir denken, ja, die hat letztendlich die Krone auf, weil sie uns hoffentlich hilft? Sind wir es selber, weil wir selbstbestimmt leben wollen, und setzen wir uns dann die Krone auf? Ist es die Angst um die Gesundheit, die im Moment alles bestimmt, und ohne dass wir das vielleicht ganz bewusst auch wollen, die Krone auf hat? Die ersehnte Impfung oder die ersehnten Impfungen, die können uns hoffentlich vor der Krankheit Corona bewahren. Und im besten Fall können die Impfungen auch ein vorzeitiges Sterben verhindern. Aber mehr auch nicht, ihr Lieben. Mehr kann diese Impfung nicht. Aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Wir brauchen etwas, das über uns selbst hinausgeht. Etwas, das nicht von Menschen organisiert und gemacht werden kann. Und deshalb liegt die Antwort auch nicht in uns und in dem, wozu wir fähig sind als Menschen. Ohne sich der Tragweite damals bewusst zu sein, hat der Römer Pilatus den entscheidenden Hinweis über das Kreuz von Jesus anbringen lassen. Und da heißt es dann im Matthäusevangelium im Kapitel 27, Vers 17, und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Und da stand dieses bekannte Inri, was heißt, dies ist Jesus, der Judenkönig. Was Jesus neben manchem anderen fundamental von allen anderen Königen, die die Geschichte hervorgebracht hat, von neben allen anderen Herrschern in dieser Welt unterscheidet, das ist das eine, er ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und das macht ihn letztendlich zum König über alle Könige. Und die gute und wunderbare Nachricht und Botschaft, auch gerade an Weihnachten, ist, wer diesem Jesus sein Vertrauen schenkt, wer an ihn glaubt, wer sich an ihm festmacht, der wird auch sterben, aber er wird nicht tot bleiben. Die Präsentation, die endet mit Frohe Weihnachten, haben die Kinder da im Wohnzimmer mit den Eltern zusammen gesagt. Weil es noch nicht ganz Weihnachten ist, ende ich nicht mit Frohe Weihnachten. Aber ich wünsche euch in diesem Sinn, dass uns das ja wirklich ganz neu beschäftigt und unter die Haut geht, dann wünsche ich euch einen gesegneten vierten Advent. Amen.